SRF 3. Info 3 Abend.
In Ägypten kommen über 60% Ja-Stimmen für die neue Verfassung zusammen. In Italien sagt Regierungschef Monti, warum er nicht in den Wahlkampf steigt, aber trotzdem wieder Regierungschef werden möchte. Ein Schweizer Skifahrer zu oberst auf dem Podest. Der Bündner Skicrosser Alex Fiva gewinnt in Italien ein Weltcuprennen. Das Wetter, morgen Heiligabend wird ziemlich sonnig, es hat aber auch viele Schleierwolken bei 11 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Roland Luder mit den Nachrichten.
Nach dem Ende der Volksabstimmung über eine neue ägyptische Verfassung will die Opposition das Ergebnis anfechten. Die Abstimmung sei von Betrug und Verstößen gegen Wahlregeln gekennzeichnet, begründete das grösste Oppositionsbündnis, die Nationale Heilsfront, den Entscheid. Es forderte die Wahlkommission auf, die Wahl auf Unregelmäßigkeiten zu überprüfen, bevor die offiziellen Ergebnisse verkündet werden. Diese sollen morgen Montag veröffentlicht werden. Wie arabische Medien heute melden, sprachen sich bei der Abstimmung insgesamt 64% der Wählenden für die neue Verfassung aus. Der amtierende italienische Ministerpräsident Mario Monti ist auch nach den Neuwahlen im Februar zur politischen Führung bereit. Wenn ihm das Amt des Regierungschefs erneut angetragen würde, werde er das in Erwägung ziehen, dies sagte Monti heute in Rom. Allerdings lehne er das Angebot Berlusconis ab, bei der Parlamentswahl direkt für ein Mitte-Rechts-Bündnis anzutreten. Die künftige Regierung müsse den eingeleiteten Reformkurs fortsetzen und dürfe nicht zur früheren Politik zurückkehren. Monti ist seit seinem Rücktritt am Freitag nur noch geschäftsführend im Amt. Kaum hat die UNO bekannt gegeben, dass sie Truppen in den Norden Malis schicken will, nehmen die neuen Herrscher dort ihr Zerstörungswerk wieder auf. Nach Angaben der französischen Agentur Agence France-Presse haben Mitglieder islamistischer Gruppierungen mehrere Mausoleen zerstört. Einer ihrer Sprecher sagte, es wird keine einzige Grabstätte mehr in Timbuktu bleiben, Allah mag sie nicht. Die neuen Herrscher hatten im Juli damit begonnen, die ersten Mausoleen niederzureißen. Die UNO hat Timbuktu, das am südlichen Rand der Sahara liegt, in die Liste der Weltkultur aufgenommen. In einem Hotel in einem noblen Vorort von Tunis hat eine Versteigerung der besonderen Art begonnen, vor allem für die Leute in Tunesien. Versteigert werden die Habseligkeiten des früheren Regenten Ben Ali und seiner Frau, die die aufgebrachten Tunesier aus dem Land gejagt haben. Es sind einfache Dinge darunter, aber auch Kunstwerke, Schmuck und nicht zuletzt 39 Sportwagen. Die Versteigerung dauert 4 Wochen. Die Behörden erhoffen sich davon Einnahmen von mindestens 10 Millionen Euro. Ben Ali und seine Frau müssen derweil aus dem Exil in Saudi-Arabien zusehen. Dort sind sie vor der Hand sicher, vor der tunesischen Justiz, die die beiden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt hatte, unter anderem wegen illegaler Bereicherung. Die Erfolgsserie der Schweizer Skicrosser geht weiter. Im italienischen San Candido gewann der Bündner Alex Fiva das Weltcuprennen. Bei den Frauen wurde die Tessinerin Katrin Müller Dritte.
Info 3, die Themen.
64% Ja-Stimmen zur umstrittenen Verfassung, aber 2/3 der Ägypter gingen gar nicht an die Urne. Wir fragen, was das Abstimmungsresultat bedeutet. Nein, aber oder ja, aber. Mario Monti lässt sich in Italien alle Möglichkeiten offen. Wir fragen, warum er so taktiert. Und eine gesunde Wirtschaft muss nicht wachsen. Das ist das Credo einer neuen Bewegung aus Frankreich mit dem Namen Décroissance. Wir fragen, wie es dann funktionieren soll. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Morgen ist es ziemlich sonnig mit vielen Schleierwolken bei 11 Grad. In den Alpen bläst der Föhn bei 18 Grad immer stärker. Im Süden ist es häufig bewölkt bei 6 Grad. SRF Verkehrsinfo von 17.04 Uhr in der Region Solothurn-Aargau. Auf der A1 Richtung Bern 4 Kilometer Stau zwischen der Verzweigung Weckertal und der Verzweigung Herkingen. Infolge Wasser auf der Fahrbahn wird der Verkehr einstreifig geführt. In der Zentralschweiz ist die Kantonsstrasse zwischen Dallenwil und Wiesenberg wegen eines Erdrutsches gesperrt.
Info 3 Abend.
64% haben also in Ägypten Ja zur neuen umstrittenen Verfassung gesagt, also gut zwei Drittel. Ich habe unseren Korrespondenten Philipp Scholkmann gefragt, ob dieses Ergebnis denn bereits verlässlich sei.
Ich denke, man kann davon ausgehen, dass diese Zweidrittelsmehrheit in etwa das Schlussresultat sein werden und Ägypten auf dieser Basis seine neue Verfassung auch in Kraft setzen wird, auch wenn sich die Wahlkommission erst morgen abschließend äußern will und auch wenn das Oppositionsbündnis diese Vorwürfe der Manipulation aufrecht hält. Ob es damit aber wirklich durchkommt und die sogar die Abstimmung annullieren könnten, diese Vorwürfe, das scheint mir doch sehr fraglich.
Das scheint auf den ersten Blick ein klares Ergebnis zu sein.
Allerdings, und ich habe in den letzten Wochen auch von Leuten der Opposition auf dem Tahrirplatz viel gehört, eine Verfassung, die muss mindestens von zwei Dritteln der Bevölkerung getragen werden, damit sie eine gute Verfassung ist. Und das wäre im Prinzip ja erreicht, ganz gegen die Erwartung der Opposition. Aber die Stimmbeteiligung ist eben so schwach, nämlich offenbar nur knapp über 30%, heißt es, dass Präsident Morsi doch kein überzeugendes Votum daraus ableiten kann. Mit anderen Worten, die Spannungen in der ägyptischen Gesellschaft, die bleiben.
Weshalb sind denn die Leute nicht an die Urne gegangen? So eine Verfassung, das ist doch etwas sehr Wichtiges für das Land.
Die Opposition reklamiert das jetzt als Erfolg für sich. Sie hat ja lange geschwankt, ob sie zum Boykott aufrufen soll oder doch mitmachen und für ein Nein kämpfen. Jetzt sagt sie, die tiefe Stimmbeteiligung, das sei eben Ausdruck ihres Boykottaufrufs. Aber ich denke, das ist nur die halbe Wahrheit. Ein Teil der Stimmberechtigten war vielleicht einfach überfordert mit der doch sehr komplexen juristischen Materie einer Verfassung, oder sie ist überhaupt enttäuscht von der Entwicklung in den letzten zwei Jahren seit dem Sturz Mubaraks in Ägypten, oder was auch denkbar ist, sie war in dem überhitzten Streit zwischen Liberalen und Islamisten der letzten Wochen von beiden Lagern enttäuscht und wollte letztlich an der Urne keiner der beiden Seiten mehr ein klares Signal der Unterstützung geben.
Die neue Verfassung, die wird jetzt dann in Kraft treten. Was wird denn jetzt anders in Ägypten?
Zunächst einmal soll Ägypten rein institutionell aus dieser schwierigen Übergangsphase rauskommen seit dem Sturz von Mubarak, einer Phase, in der ja nie ganz klar war, wer gestützt auf welches Recht eigentlich welche Macht ausübt. Das war auch jetzt immer ein Hauptargument von Präsident Morsi im Abstimmungskampf. Wir brauchen dringend Stabilität, damit nach den Jahrzehnten der Diktatur diese junge Demokratie, die wir sind, sich festigen kann und die Wirtschaft auch aus der schweren Krise rauskommt. Und die Verfassung, sagt er, mit ihren klaren Regeln sei eben der erste Schritt dazu. Die linke und säkulare Opposition allerdings sagt, mit dieser Verfassung gibt es keine Stabilität. Sie öffnet eher die Tür für eine konservative, ja religiös gefärbte Herrschaft in Ägypten.
Als nächster Schritt wird nun in Ägypten das Parlament gewählt. Laut der neuen Verfassung soll das im Frühling geschehen. Was heißt denn das heutige Abstimmungsresultat für diese Parlamentswahl?
Ich glaube, Präsident Morsi hat in dieser Abstimmung insofern einen Erfolg errungen, als er gegen allen lautstarken Protest seinen Willen durchgesetzt hat und seine Verfassung vors Volk kam und auch angenommen wurde. Aber er hat in dem Prozess seine Glaubwürdigkeit verloren als Präsident für alle Ägypter und damit wohl sein wertvollstes Kapital. Und das dürfte sich in den Parlamentswahlen widerspiegeln. Mit anderen Worten, diese spektakulären Erfolge, die die Muslimbrüder von Präsident Morsi hatten an der Wahlurne im letzten Jahr, die dürften sich diesmal kaum wiederholen.
Sagt unser Korrespondent Philipp Scholkmann.
Info 3 Abend.
Es wurde viel gerätselt in letzter Zeit. Wie wird es in Italien weitergehen? Wird Mario Monti als Regierungschef kandidieren und versuchen, im Hinblick auf die Parlamentswahlen eine Mehrheit zu schmieden? Heute nun hat Monti Stellung genommen und klargemacht, dass er nicht aktiv in den Wahlkampf steigen will. Ich habe unseren Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis gefragt, wie Monti diesen Entscheid begründet hat.
Er hat ihn überhaupt nicht begründet, weil eigentlich hat er nie gesagt, dass er wirklich antreten würde. Das haben die Zeitungen in den letzten Tagen so hingeschrieben. Ich denke, das hatte auch einen wahren Hintergrund. Monti wollte für eine Gruppierung kandidieren, aber hat sich in letzter Sekunde doch wieder zurückgezogen. Es gibt nur Mutmaßungen, warum er da heute diesen Rückschritt gemacht hat.
Und was sind das für Mutmaßungen?
Nun, diese könnten sein, dass Mario Monti nach umfangreichen Abklärungen zum Schluss gekommen ist, dass diese Formation, die ihn portieren wollte, dass die bei den Wahlen keine wirkliche Chance hat, dass die nur auf etwa 15-20% der Stimmen kommt, dass sie also gar nicht in der Lage wäre, Mario Monti als Kandidaten zu portieren, eben weil sie die Wahlen nicht gewinnt. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, Silvio Berlusconi hat begonnen, einen sehr rüden Wahlkampf zu führen und Monti wollte auch verhindern, dass er Ziel in diesem Wahlkampf von Silvio Berlusconi wird, indem er sich jetzt etwas zurückzieht.
Monti hält sich da also vornehm zurück, sagt aber gleichzeitig, dass er nach der Wahl bereit sei, das Land zu regieren, wenn er von einem Parteibündnis angefragt werde. Das heißt ja aber eigentlich, der will trotzdem Regierungschef bleiben.
Ja, er will und er rechnet eben damit, dass der Partito Democratico, das ist die Mitte-Links-Partei, die nach neuesten Umfragen die Wahlen vermutlich gewinnen wird, dass die zwar gewinnt, aber nicht so stark, dass sie beide Kammern dominieren kann. Dass diese also gezwungen sein wird, Koalitionspartner zu suchen, dass sie diese in der Mitte des Parteienspektrums findet und dass dann möglicherweise Mario Monti quasi als der einzige Kandidat, der diese beiden Koalitionen vereinigen kann, dass er dann eben Ministerpräsident dieser breiten Koalition werden könnte.
Monti genießt ja international hohes Ansehen. Wie sieht das denn in Italien aus? Wollen die Italiener Monti überhaupt noch?
Die neuesten Umfragen sagen nein, sie möchten ihn eigentlich nicht mehr. Er hat nur noch etwa, je nach Umfrage, zwischen 20-35% Unterstützung. Das verwundert nicht in einem Land, wo die Steuern so hoch sind, wo jeder Italiener und jede Italienerin bis Juli nur für Steuern und Abgaben arbeitet. Wenn dann ein Ministerpräsident kommt und die Steuern noch einmal erhöhen muss, wegen der katastrophalen Krise. Aber eben, wenn dann so einer kommt, der hat natürlich keine Chancen und findet wenig Gehör oder wenig Liebe in seinem Volk.
Das waren Informationen und Einschätzungen von unserem Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis.
Info 3 Abend.
Wenn die Wirtschaft wächst, ist es gut. Dieses Wachstumsdogma ist für viele eine Selbstverständlichkeit. Nicht so für die Bewegung Décroissance. Ihre Mitglieder sind überzeugt, ständiges Wachsen ist sogar schädlich. Die Bewegung Décroissance ist in Frankreich entstanden und fasst nun auch in der Deutschschweiz Fuß. Toni Koller hat Mitglieder der Bewegung in der Berner Innenstadt getroffen.
Es ist Dezember, das einkaufende Volk trägt schwerer als sonst an seinen Taschen. Der Festtagsboom wird manches Geschäft vor abstürzenden Umsatzzahlen bewahren. Doch Sieglinde Lorz und Markus Schellenberg von Décroissance Bern erfreuen sich nicht an dem vorweihnächtlichen Bild.
Es gibt viel Druck und sehr viel Stress und man muss noch für jeden ein Geschenk finden. Man lässt sich dann sehr gerne auch durch Werbung beeinflussen.
Also ich frage mich immer, wohin die Leute das zu viel noch überhaupt tun wollen. Man kann es nicht mehr genießen.
Ich denke, man muss anfangen, sich vorzustellen, wie man auch mit viel weniger sehr zufrieden leben kann.
Begriffe wie entschleunigen, gesund schrumpfen, kleiner werden stecken im französischen Décroissance. Einen solchen Prozess erwarten Décroissance-Leute nicht nur von sich selber, sondern auch von der Wirtschaft als Ganzes.
Ein System, das darauf aufbaut, dass immer alles wachsen muss, das kann eigentlich gar nicht funktionieren langfristig. Zum Schluss wird klar, dass das alles mit sehr viel Rohstoffverbrauch verbunden ist und dass dieser Rohstoff irgendwann dann fehlen wird, sei es zu unserer Zeit oder zur Zeit von unseren Kindern oder Enkeln.
Dies, so wäre einzuwenden, ist keine neue Erkenntnis. Schließlich beschwören heute auch Wirtschaftsexponenten die Idee eines nachhaltigen und bloß noch qualitativen Wachstums.
Es sieht für mich nach einer Mogelpackung aus. Ich meine, die Idee, dass Wachstum existieren kann, ohne dass damit entsprechende Nachteile in Kauf genommen werden müssen, auf der Seite der Umwelt, das hat man noch nie beweisen und aufzeigen können.
Darum müssten zumindest die Industriestaaten ihre Wirtschaftsleistung herunterfahren. Aber was ist mit den ärmeren Ländern dieser Welt und ihrem Entwicklungsanspruch?
Was ein bisschen heikel ist, ist, dass der erste Schritt in ein Wachstum in Richtung mehr Auto und mehr Fernsehen geht. Das muss nicht unbedingt unterstützt werden. Und dass diese Bevölkerung grundsätzlich auch Rechte hat auf ein Minimum an Lebensqualität, ist völlig klar. Dass der Wachstum dazugehört, ist mir auch völlig klar.
Sie haben sogar ein Recht auf ein Maximum von Lebensqualität. Nur die Frage ist, was ist denn Lebensqualität? Das, was wir zu viel haben, das können wir ohne Probleme hergeben. Es gibt genug Nahrungsmittel, das ist erwiesen, um den ganzen Planeten ernähren zu können. Verteilungsprozess ist das richtige Stichwort.
Für die Croissants gilt es, die Ressourcen weltweit gerechter zu verteilen, ebenso wie den Reichtum hierzulande. So blieben auch künftig die Renten finanzierbar und die Arbeitslosigkeit lasse sich im Zaum halten, auch ohne Wirtschaftswachstum. Die Expansion müsse ein Ende haben, ausgenommen natürlich jene der eigenen Organisation.
Ja, wir sind natürlich schon froh, wenn die Bewegung wächst, ob wir mehr Mitarbeitende hätten oder nicht. Hauptsache, das Gedankengut und das Umdenken verbreitet sich.
Das war Info 3 am Sonntag. Die Sendung kann man nachhören auf sf.ch/info3. Heute im Studio Andrea Abbühl.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.